Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Was nervt Sie? Fragt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung jede Woche. Feuilletons in Zeitungen und Fernsehen werden vermehrt von der Tagespolitik gekapert, antwortet diesmal der Filmemacher Dominik Graf. Umgekehrt lässt sich die Kultur allenthalben vor den Karren der Politik spannen. Darin zeigt sich die geistige und materielle Abhängigkeit. Das nervt wiederum den Kulturpressebeschauer. Er freut sich nämlich unbändig, wenn die Politik in den Feuilletons einen gebührenden Platz hat. Er jubelt, wenn die Kultur es schafft, Menschen für Politik zu interessieren. Er findet nämlich, dass so etwas zur Demokratie gehört. Das Wechselspiel zwischen Politik und Kultur, solange die sich nicht vor zweifelhafte Karren der Parteipolitik spannen lässt. Bei uns sind Politik und Parteipolitik aber nicht ideal. Identisch. Wir sind ja nicht in Russland oder China und auch nicht in der DDR. Gehen wir in die Zeit der DDR zurück, forderte uns Hertha Müller auf. Es gab wie in allen Diktaturen einen Großteil der Bevölkerung, die waren nicht oben und nicht unten, sondern in der Mitte und gehorsam. Sie lebten unauffällig und sagten einfach, sie seien unpolitisch, also passierte ihnen nichts Schlimmes, meinte die Literaturnobelpreisträgerin im Interview mit dem Spiegel. Deswegen erinnern sie sich nicht an eine Diktatur, sondern an ein Leben, das für sie in Ordnung war. Aber es ist erbärmlich, jetzt in renovierten Städten zu wohnen und Putin zu verteidigen. Es ist politischer Analphabetismus, Nostalgie. Die Linkspartei hat viel dafür getan, diese Ostalgie zu bedienen. Und jetzt tut das die AfD. Und noch einer tut das und verdient ein Vermögen dabei. Schröder ist in Wahrheit nicht irgendwer, stand in der Neuen Zürcher Zeitung. Aufsichtsratschef des russischen Staatskonzerns Rosneft, schrieb Paul Jandl über den früheren sozialdemokratischen Bundeskanzler Gerhard Schröder. Er ist Lobbyist in internationalen Wirtschaftsangelegenheiten und seit einiger Zeit hat er sogar einen eigenen Podcast, der Die Agenda heißt. Darin geht es um Themen wie Krieg in Europa, Corona, die vierte Welle, China, Deutschlands starker Partner und das Staatsversagen. Und die SPD freut sich, wenn er Wahlkampf für sie macht. Nur warum ist er jetzt nicht mit seinem Freund Putin in Peking? Die Chinesen hätten sich das doch sicherlich einiges kosten lassen. Diese Woche beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking. Doch so richtig Stimmung will nicht aufkommen, stand in der Tageszeitung Taz. Dabei werden die Teams von ARD und ZDF die Wettbewerbe auch nicht anders sehen als ihr Publikum am Bildschirm, klärt uns die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung über die Arbeitsbedingungen unserer Fernsehberichterstattung auf. Moderiert und kommentiert wird 15 Stunden lang am Tag nicht aus Peking, sondern aus einem gemeinsamen Studio auf dem Lerchenberg in Mainz. Das ist vielleicht auch besser so, denn leicht haben es Korrespondenten im Reich der Mitte nicht. Der Club der Auslandskorrespondenten in China, FCCC, wies am Montag auf beispiellose Hürden hin, war in der Taz zu lesen. Es gebe einen wachsenden Druck durch eine Welle von Klagen oder Drohungen mit rechtlichen Schritten, die von den chinesischen Behörden befördert würden, hieß es in dem Jahresbericht des FCCC. Das war ja jetzt wieder schrecklich viel Politik im Feuilleton. Hat das denn gar nichts anderes zu bieten, etwa wenn es um China geht? Doch. Ein umfassendes Wörterbuch des Chinesischen kennt etwa 70.000 verschiedene Schriftzeichen, erfuhren wir aus der Neuen Zürcher. Selbst hochgebildete Literaten beherrschen aktiv gerade einmal ein Zehntel davon. Die meisten aber kennen nur 2.000 bis 3.000, lehrte uns der Sinologieprofessor Hellwig Schmidt-Glinzer. Und der Kulturpressebeschauer freut sich dadurch sehr, dass er kein Chinese ist. Am 6. Februar wird Elizabeth Alexandra Mary Windsor, stand in der Taz, ihr 70-jähriges Dienstjubiläum als Königin von Großbritannien, Nordirland und 14 weiteren Staaten, darunter Jamaika, Tuvalu und die Salomonen, feiern. Länger saß seit seiner Einrichtung noch niemand auf diesem Posten, schrieb Doris Akrab über unsere Lieblingskönigin, unter der wir doch gerne Brite wären. Königskindern wird die Bereitschaft abverlangt, auf die eigene Meinung zu verzichten, erklärte uns in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Tilman Allert die parlamentarische Monarchie. Genau genommen folgt das Tabu, zu politischen Vorgängen Stellung zu beziehen, dem Legitimationsverständnis der Monarchie als Institution. Aber unsere Queen hat da so ihre eigenen Methoden. Die Brexit-Regierung hält große Reden über die globale Zukunft der von ihren europäischen Fesseln befreiten Nation, meinte Gina Thomas in der Frankfurter Allgemeinen. Es ist nicht ohne Ironie, dass es die oftmals als bloßes Ornament herabgesetzte Institution auf der Insel vor der Küste Europas ist, die dank der persönlichen Hingabe der Königin nicht nur Stabilität im Wind des Wandels symbolisiert, sondern durch ihre Rolle als Oberhaupt des Commonwealth und die sanfte Macht der medialen Gegenwärtigkeit eine globale Rolle spielt, von der die Regierung nur träumen kann. Da singen wir aus tiefster Seele mit der Taz: God save the Queen.